Deutschlandfunk, Information und Musik.
Ein Brot für 1 Billion Reichsmark. Arbeiter, die ihren Lohn in Wäschekörben oder Schubkarren abtransportieren, weil die vielen Geldscheine nicht mehr in ihre Taschen passen. Das war mal Realität hier in Deutschland vor 100 Jahren im Krisenjahr 1923. Damals kam es zu einer Hyperinflation, die auch zusammenhing mit der Besetzung des Ruhrgebiets durch französische und belgische Truppen. Kommende Woche jährt sich der Beginn der Ruhrbesetzung zum 100. Mal. Und das nehmen wir zum Anlass, um zurückzuschauen auf diese krisenhafte Zeit in der Weimarer Republik, nur wenige Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs. Ich habe vor der Sendung gesprochen mit dem Historiker Peter Longerich, der vor kurzem ein Buch über das Jahr 1923 geschrieben hat. Außer Kontrolle heißt dieses Buch, erschienen ist es im Molden Verlag. 60.000 französische und belgische Soldaten haben damals im Januar 1923 das Ruhrgebiet besetzt. Was waren die Gründe für diese Besetzung?
Der offizielle Grund war, dass die deutsche Seite mit den Reparationslieferungen, vor allen Dingen Kohle und Holz, was man als Grubenholz verwenden konnte, im Rückstand war. Und das benutzten die Franzosen nun, wie die deutsche Seite meinte, als Vorwand, um dort einzumarschieren. Die Franzosen hatten allerdings gute Gründe, sozusagen die Hand auf diese Güter zu legen, weil sie dringend Kohle benötigten. Die französischen und die belgischen Gruben waren von den Deutschen zerstört worden und sie benötigten dringend die hochwertige Kohle, um Koks zu verarbeiten für die Stahlproduktion. Also so, wie man es auf der deutschen Seite gerne gesehen hat, dass das nur ein Vorwand war, um die Deutschen zu demütigen und eventuell Annexionen vorzubereiten, so war das wohl nicht, sondern es gab da durchaus handfeste und reale Gründe für diese Besetzung.
Die Menschen im Ruhrgebiet wollten diese Besetzung nicht hinnehmen. Es kam zum Widerstand, vor allem in Form von Streiks. Aber es gab auch Gewalt, Tote und Verletzte sogar. Das war der sogenannte Ruhrkampf. Was bedeutete der für die Weimarer Republik, vor allem für die politischen Verhältnisse in der Weimarer Republik?
Naja, es gab natürlich nach dieser Besetzung so etwas wie einen nationalistischen Aufschrei in Deutschland. Und der natürlich auch von der politischen Rechten geschürt wurde. Und man hat dann reagiert auf die Besetzung mit dem sogenannten passiven Widerstand. Allerdings ist man mehr in den passiven Widerstand hineingestolpert, als dass man ihn planmäßig betrieben hätte. Und die Grenze zwischen passivem und aktivem Widerstand war dann auch bald sehr schnell fließend. Und das führte zu einer Spirale der Gewalt, zu vielen Toten. Die französische Seite hatte im Grunde genommen auf jede deutsche Widersetzlichkeit Gegenmaßnahmen bereit. Und das Ganze musste notwendigerweise in einer gewalttätigen Auseinandersetzung enden. Mhm. Dieser passive Widerstand ging ja über Monate bis zum September 1923 und das hat vor allen Dingen drei Folgen gehabt. Einmal dieser nationalistische Welle, auf der die Regierung dann versuchte mitzuschwimmen, aber von der sie eigentlich mehr mitgetrieben wurde. Das zweite war, dass die rechtsextremen Wehrverbände, Kampfverbände aufrüsten konnten, sozusagen mit Unterstützung der Reichswehr, auch der Regierung. Und die dritte Folge war, dass die Inflation, die ja schon seit Monaten eine Hyperinflation gewesen war, dass die nun vollkommen außer Kontrolle geriet und am Ende, also im Sommer, es zu massiver Arbeitslosigkeit und Massenelend kam. Also man stand praktisch im August, September schon vor dem Aus und musste dann den passiven Widerstand aufgeben.
Dass diese Inflation so außer Kontrolle geraten ist, das hing ja auch damit zusammen, dass der Staat angefangen hat, Geld zu drucken, um den Ruhrkampf zu finanzieren und den Menschen im Ruhrgebiet weiterhin ihre Löhne zahlen zu können. Was für Folgen hatte diese Inflation für die Menschen in Deutschland, aber eben auch für die Stabilität der Weimarer Republik?
Naja, die Inflation hatte ja vorher schon ziemlich absurde Ausmaße erreicht. Aber natürlich jetzt, wie gesagt, musste dieser Widerstand finanziert werden. Und das schien nur durch die Notenpresse möglich zu sein. Und mit der zunehmenden, immer absurder werdenden Geldentwertung brachte das eine weitgehende Verelendung der arbeitenden Bevölkerung im Ruhrgebiet mit sich. Es kam zu wilden Streiks, es kam zu Lebensmittelunruhen, Plünderungen von Geschäften und so weiter. Es ist ja so, dass in einer Inflation, wenn sie ein solches Ausmaß erreicht hat, die Grundfunktion, die Geld eigentlich für uns bedeutet, verloren geht. Also Geld hat eine Rechenfunktion, eine Zahlungsfunktion und eine Wertaufbewahrungsfunktion. Alles drei entfällt und man kann im Grunde genommen nicht mehr planen, auch nicht mehr kurzfristig planen. Man muss nur noch sehen, dass man das Geld, was man bekommt, so schnell wie möglich ausgibt, am besten am gleichen Tag, weil es am Abend schon weniger wert ist als am Morgen. Und Sie können sich vorstellen, dass das für den Normalbürger einfach einen täglichen Wahnsinn bedeutet, wenn er sozusagen so sein Leben gestalten soll.
Der Schriftsteller Stefan Zweig hat diese Zeit als Tollhauszeit beschrieben. Trifft es das?
Ja, genau, das trifft die Sache, ja.
Sie haben vorhin schon vom Erstarken der Rechtsextremisten gesprochen im Zuge dieses Jahres. Inwiefern war das Jahr 1923 also auch ein Schlüsseljahr für die weitere Entwicklung in der Weimarer Republik, eben vor allem für das weitere Erstarken dann der Nationalsozialisten, das letztendlich gipfelte 1933 in der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler?
Naja, das Besondere an der Situation von 23 war, dass ja nicht nur die Rechtsextremisten, also die Nationalsozialisten und andere Rechtsextremisten, sich Waffen beschafften und also auf einen Putsch hinsteuerten, sondern dass auch auf der rechtskonservativen Seite, also bei dem Establishment sozusagen, man mit der Idee eines Staatsstreichs liebäugelte. Und es durchzieht nun den ganzen Herbst 23, durchzieht nun diese Putschplanungen und Staatsstreichplanungen. Aber man konnte sich letzten Endes nicht auf eine gemeinsame Linie einigen. Und das, was wir als den Hitler-Ludendorff-Putsch kennen vom November 1923 in München, das ist sozusagen die Schwundmenge dieser Putsch- und Staatsstreichpläne. Also das ist ein eigenständiges Vorpreschen der Nationalsozialisten gewesen, weil dieser Gesamtplan nicht funktioniert hat. Mhm. Aber es ist eben so, dass in dieser ganzen Zeit, in diesen Wochen und Monaten, sehr viele Kräfte auf der gesamten Rechten an solchen Umsturzplänen arbeiteten.
Aber wenn wir jetzt noch mal ein paar Jahre weiter denken und dieses Jahr 1923 sozusagen im Kontext der weiteren Entwicklung der Weimarer Republik betrachten, was würden Sie sagen, hätte Hitler womöglich verhindert werden können, wenn in diesem entscheidenden Jahr 1923 anders gehandelt worden wäre, wenn da politisch Verantwortliche andere Entscheidungen getroffen hätten?
Ja, man muss ja sehen, dass die Krise 23 sozusagen einigermaßen glücklich überwunden werden konnte. Eigentlich ist sie in sich selber zusammengefallen. Man hat dann befreit aufgeatmet, ging in eine relativ ruhige Periode in der zweiten Hälfte der 20er Jahre. Aber man hat die strukturellen Probleme, an denen die Weimarer Republik litt, eben nicht beseitigt. Und zu diesen strukturellen Problemen gehört ja zum einen die Frage, wer entschädigt jetzt eigentlich diejenigen Millionen Menschen, die ihre Existenz durch die Inflation verloren haben? Und das zweite wäre zum Beispiel der Umgang mit Rechtsextremisten. Und in diesen beiden Fällen ist zum Beispiel nicht genug geschehen. Und was nun 10 Jahre später geschehen ist, ist in der nächsten großen Krise, ist, dass nun die sozusagen in Anführungszeichen Partner von 1923, die sich nicht richtig gefunden hatten, also die Rechtskonservativen und die Rechtsextremisten, doch eine gemeinsame Linie fanden und 1933 dann gemeinsam die Macht übernehmen konnten. Und die Nazis konnten sich dann ja relativ schnell gegen ihre konservativen Partner und Konkurrenten durchsetzen. Man muss einfach sehen, dass aus der Rückschau es eigentlich fast schon ein Wunder ist, dass die Weimarer Republik 1923 überleben konnte. Mhm. Und aus dieser Situation hat man eben nicht die nötigen Konsequenzen gezogen und die Sicherungen eingebaut, die nötig gewesen wären, um einen zweiten Ansturm dieser Art zu verhindern.
Nun leben wir auch heute wieder in einer Zeit mit vielfältigen Krisen. Auch heute haben wir eine hohe Inflation. Natürlich ist das alles nicht vergleichbar mit damals. Die Inflation ist lange nicht so hoch wie damals 1923. Aber dennoch, können wir aus der Geschichte irgendetwas lernen fürs Hier und Heute?
Naja, 1923 zeichnet sich dadurch aus, wir sind ja noch gar nicht in die ganzen Einzelheiten gegangen, aber man könnte 7 oder 8 Krisenherde nennen, die hier zusammenkamen. Und man sieht einfach, dass ein politisches System völlig überfordert ist, wenn diese Fülle von großen Krisen aufeinanderprallen. Wir haben nun vielleicht 2, 3 Krisen, die wir zusammen erleben. Und wir sehen ja schon, dass das zu erheblichen Erschütterungen führt, beziehungsweise, dass wir solche Erschütterungen befürchten. Bisher sind sie ja nicht eingetreten, zum Glück. Ich denke, die ganz einfache Lehre, es ist so einfach, dass es fast schon banal klingt, ist eben, dass man in Krisensituationen so früh wie möglich gegensteuern muss und dabei auch gewisse Risiken eingehen muss und nicht sozusagen nach dem Motto verfahren kann, naja, wir warten mal ab und schauen dann mal, wie die Krise sich dynamisch verändert und wir reagieren dann darauf. Denn dann kann eine zweite oder dritte Krisensituation dazukommen und dann ist das System sehr schnell überfordert.
Jetzt haben wir erst vor wenigen Wochen von einem geplanten Umsturzversuch durch die sogenannte Reichsbürgerbewegung erfahren. Was würden Sie sagen, wie viel Gefahr geht heute in Deutschland von rechten Demokratiefeinden aus?
Ja, ich sehe die Gefahr jetzt weniger in diesen Umsturzplänen, die es ja offensichtlich da gegeben hat. Das muss man ja erstmal abwarten, was bei der Untersuchung rauskommen wird. Sondern die Hauptgefahr ist ja die, dass, und das kann man ja sehr gut in Meinungsumfragen verfolgen, dass es erhebliche Teile der Bevölkerung von dem demokratischen System abwenden, weil sie sehen oder denken, dass dieses System eben nicht angemessen reagiert und ihre Interessen nicht vertritt. Und man sieht ja, dass diese Entwicklung rapide vorangeht. Und wenn Sie sich vorstellen, dass die Situation, in der wir leben, sich verschärfen würde, dann könnte auch sehr schnell Werte über 50% erreicht werden von Menschen, die einfach nicht zufrieden sind mit den politischen Entscheidungsvorgängen. Und das Interessante ist ja, wenn man sich Krisen historisch ansieht, dass man im Nachhinein sehr genau einzelne Phasen sehen kann. Und man kann dann sehen, wie schnell sich in bestimmten Phasen die Ereignisse entwickeln, wie schnell man plötzlich in einer Situation ist, die man nicht antizipiert hat. Und deswegen sollte man auch nicht allzu sicher sein, dass sich alles stabil und friedlich entwickelt.
Was also wäre Ihre Empfehlung für den Umgang heute mit dieser Demokratiemüdigkeit, die Sie gerade beschrieben haben?
Ja, aus der Erfahrung sozusagen dieser Krisensituation würde ich in erster Linie sagen, dass man natürlich Krisen bekämpfen muss, das ist klar, dass man versuchen muss, möglichst breite Bevölkerungsschichten mitzunehmen. Und ganz entscheidend ist, dass man sich sehr scharf und sehr frühzeitig von denjenigen abgrenzt, die versuchen, die Krise für ihre eigenen Zwecke auszunutzen, möglicherweise mit dem Ziel, das System zu zerstören. Dass man sozusagen hier einen Konsens herstellt, dass niemand, auch aus der demokratischen Mitte, sich mit diesen Extremisten und mit denjenigen, die das System zerstören wollen, einlassen darf.
Kommende Woche, am 11. Januar, jährt sich der Beginn der Ruhrbesetzung zum 100. Mal. Über die Ereignisse im Krisenjahr 1923 und was wir heute aus ihnen lernen können, darüber habe ich gesprochen mit dem Historiker Peter Longerich.